SBS in deutscher Sprache.
Einen schönen guten Morgen, hier ist Wolfgang Müller und mit mir im Studio ist Jonas Liebschner.
Guten Morgen.
Jonas, mit diesem schönen Vornamen, du bist kein Walfänger, aber du bist auf einem Boot, das hier die Touristen rausfährt vor die Küste von Sydney und wo man Wale beobachten kann. Sag mir doch mal, hat dir deine Mutter so weitsichtig diesen Namen Jonas schon vor Jahren gegeben?
Als ich auf dem Boot angefangen habe zu arbeiten, habe ich da auch überhaupt nicht drüber nachgedacht. Und dann eines Tages kam eine alte Oma an und hat gesagt, ist das dein echter Name? Und dann habe ich natürlich, hat es gedämmert. Und die Bibel habe ich natürlich jetzt vielleicht nicht ganz gelesen, aber die Geschichte kenne ich natürlich. Also reiner Zufall.
Wunderbarer Zufall. Wo kommst du denn her aus Deutschland?
Aus Mainz. In Worms geboren, am Bodensee ein bisschen gewohnt und dann die meiste Schulzeit in Mainz verbracht.
Das ist ja nun weit ab von allen Wahlen. Wie bist du denn ins Wahlgeschäft gekommen?
Sehr zufällig. Nach dem Abitur habe ich nicht studiert in Deutschland. Ich habe ein Praktikum gemacht in einer Werbeagentur. Ich habe da 2 Jahre lang gearbeitet und die haben mir dann eine Vollzeitstelle angeboten. Und dann nach 2,5 Jahren, wo man sehr, sehr viele Überstunden gemacht hat, wo ich an sich kein Problem mit habe, aber ich war, keine Ahnung, 20 Jahre alt oder so damals, habe ich mir gedacht, will ich das jetzt so weitermachen oder will ich mal die Welt erkunden? Wie das ja viele Menschen so machen, wenn die so um die 20 Jahre alt sind. Und dann bin ich als Backpacker nach Neuseeland erst gegangen, habe da innerhalb von 6 Monaten all mein Geld ausgegeben und dann musste ich mir einen Job suchen. Habe da sehr zufälligerweise einen Job auf einem Whale-Watching-Boot gefunden. Habe da am Anfang eigentlich nur die Commentary gemacht, also habe zu den Touristen gesprochen und dann nach 6 Monaten, wo ich das gemacht hatte, wollte ich noch nicht nach Deutschland zurückgehen und habe gedacht, nach Australien. Könnte ich mal probieren, habe mich von Neuseeland aus bei ein paar Whale-Watching-Jobs beworben, weil es ja schon Spaß gemacht hat damals und immer noch macht. Und habe einen Job hier in Sydney gekriegt, direkt. Also direkt vom Flugzeug aufs Boot, Vorstellungsgespräch. Und die haben gesagt, hier, du kannst morgen anfangen und du bist jetzt der Fotograf für die Wale.
Fantastisch. Ja. Sag mal, seekrank wirst du nicht, oder?
Mir ist sehr, 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 sehr schlecht geworden, als ich angefangen habe, auf dem Boot zu arbeiten. Und es war überhaupt kein rauer Seegang. Es war eigentlich ein sehr schöner Tag. Und ich habe mich dafür tagelang übergeben. Also eigentlich ein Wunder, dass ich das immer noch mache heute. Man gewöhnt sich dran. Also wenn man 2 Wochen lang jeden Tag rausfährt, dann kriegt man dann irgendwann, auf Englisch sagt man so schön, die Sea Legs. Und dann geht's eigentlich. Also mittlerweile macht mir das gar nichts aus.
Sydney ist ja eigentlich zum Beobachten von Walen günstig gelegen. Wir haben ja sozusagen so eine richtige Walautobahn, die hier an unseren Küsten vorbeigeht.
Sydney ist an sich nicht so bekannt für Whale-Watching in Australien. Die Leute gehen dann meistens nach Harvey Bay. Aber das Gute an Sydney ist, dass es relativ weit südlich gelegen ist, verglichen zu Harvey Bay, weil alle Wale kommen aus der Antarktis, wo die ihren Sommer verbringen und da ihr Futter fressen. Und dann schwimmen die an Sydney vorbei, zu Harvey Bay zum Beispiel, um dort ihre Kälber zu kriegen. Und die Saison in Harvey Bay hat zum Beispiel noch gar nicht angefangen. Also es ist noch ungefähr 1 Monat, bis die Wale da oben ankommen. Und hier in Sydney fangen wir schon Mitte Mai ungefähr an. Und wir haben Wale bis Ende November. Und in Harvey Bay hört es dann auch schon, ich weiß nicht ganz genau, Ende September, glaube ich, auf. Also die Saison da oben ist viel kürzer als hier in Sydney. Und wir haben eigentlich Wale jeden Tag. Und die kommen auch relativ nah an die Küste dran. Also manchmal haben wir die auch in Sydney Harbour, in Manly zum Beispiel. Und ja, normalerweise im Moment zum Beispiel sind die Wale ungefähr 2 bis 3 Kilometer weit draußen. Also man ist da, unser Boot fährt in Circular Quay zum Beispiel los und man ist da innerhalb von 15 Minuten, kann man Wale sehen in der größten Stadt von Australien. Ist schon toll.
Du sagtest gerade, die Wale fangen also in der Antarktis an loszuschwimmen und schwimmen dann an Australien vorbei und haben dann in den Tropen ihre Kinder. Das heißt, die Mädchen müssen also dann schon da unten sozusagen schwanger schon losgeschwommen sein.
Ja, also die Schwangerschaft ist ungefähr 11 Monate für die Wale. Also zum Beispiel jetzt, wenn die Wale oben sind in den Tropen, dann paaren die sich schon. Also die weiblichen Wale, die keine Kinder haben, die paaren sich dann, werden schwanger und dann im nächsten Jahr, wenn sie wieder hochschwimmen, dann gebären sie ihr Kalb.
Und jetzt sieht man ja diese fantastischen Aufnahmen, die du auch machst. Ich muss ja sagen, du bist einer der besten Fotografen von Walen, die ich je gesehen habe. Er hat mir auch ein Bildband hier mitgebracht, Wale von Sydney, also mit tollen Aufnahmen, liebe Hörer. Ich kann Ihnen das nur empfehlen, wirklich schön. Und wenn jetzt diese Wale, die rausspringen aus dem Wasser, so ganz spektakulär, das sind aber nicht die Schwangeren.
Das können auch die Schwangeren sein. Um ehrlich zu sein, das kann man nicht wirklich unterscheiden, wenn man die sich anguckt vom Boot. Also man kann jetzt zum Beispiel nicht unbedingt unterscheiden, ob das jetzt ein Männchen oder ein Weibchen ist. Man kann das nur schätzen natürlich, wenn man jetzt die Unterseite vom Wal sieht, dann kann man das schon erahnen, ob das jetzt ein Männchen oder ein Weibchen ist. Aber alle Wale können zu jeder Zeit aus dem Wasser springen, aus welchem Grund auch immer. Also es kann ein schwangeres Weibchen sein, es kann ein Männchen sein, es kann ein großer Wal sein, ein kleiner Wal, ein alter, ein junger. Die können alle zu jeder Zeit alles machen.
Ja, du sagst, aus welchem Grund auch immer. Warum denn? Warum machen die das? Das ist ja eine enorme Energieleistung, so einen tonnenschweren Kavenzmann aus dem Wasser zu schleudern.
Gar nicht mal. Die brauchen ungefähr nur 2 bis 3 Bewegungen ihrer Schwanzflosse, um 45 Tonnen an Wal ganz aus dem Wasser raus zu beschleunigen. Ja, und es gibt natürlich viele Theorien, warum die Wale das machen, aber niemand weiß genau, warum jetzt in der Situation der Wal gerade eben aus dem Wasser gesprungen ist. Also die Theorien, die am meisten Sinn machen, sind wahrscheinlich, um mit anderen Walen zu kommunizieren. Wale haben sehr gutes Gehör und wenn man 45 Tonnen Wal, die aus dem Wasser springen und dann wieder auf dem Wasser aufschlagen, ist natürlich ein unglaublich lautes Geräusch, was dann da durchs Wasser übertragen wird. Und Geräusche sind ja viel schneller übertragen im Wasser als in der Luft zum Beispiel. Also es ist, glaube ich, 4-mal schneller unter Wasser, dass Geräusche übertragen werden. Und manchmal, wenn wir einen Wal neben dem Boot haben, der aus dem Wasser springt, dann sehen wir einen anderen Wal, der, keine Ahnung, 5 Kilometer weiter weg ist, von dem wir gar nichts wussten bis dahin. Und der springt dann auch aus dem Wasser als Antwort sozusagen. Also es kann sein, dass die miteinander kommunizieren. Eine andere gute Theorie ist, dass die das aus hygienischen Gründen machen, weil die Wale haben ja keine Finger, keine Arme, um sich kratzen zu können. Und es gibt relativ viele Parasiten, die auf den Walen wachsen. Ich weiß jetzt nicht das deutsche Wort dafür, aber die auf Englisch Barnacles, so eine Art Muschel, die auf dem Wal wächst.
Yeah.
Und die können Tausende davon haben. Und je mehr Barnacles die haben, desto mehr Wasserwiderstand haben die Wale ja. Und dann können die nicht mehr so effizient, so schnell schwimmen. Und es ist ein Ausdauerrennen, sagen wir mal, von der Antarktis bis in die Tropen zu schwimmen. Das sind ungefähr 5000 Kilometer eine Strecke und die müssen natürlich wieder zurückschwimmen. Und die Wale, die essen eigentlich nichts, solange die auf Migration sind, weil das ganze Essen ist nur in der Antarktis. Also die essen da Tonnen von Krill und kleine Fische jeden Tag. Und während die australische Küste hoch und runter springen, ist eigentlich nichts da für sie zu essen. Auf jeden Fall nicht in der Menge, in der sie es gerne hätten. Diese Saison zum Beispiel haben wir relativ viel Fisch vor der Küste von Sydney. Und wir haben jetzt auch die Wale schon manchmal gesehen, wie sie dann tatsächlich auch fressen. Aber die müssen nicht. Also sie haben einen sehr, sehr dicken, sehr dicke Schicht an Fett. Und wenn die losschwimmen aus der Antarktis, dann sind die so dick, wie sie nur sein können. Ungefähr 45 Tonnen. Buckelwale sind sie übrigens. Und die sind ungefähr 15 Meter lang. Und wenn die wieder zurückschwimmen, also 5-6 Monate später, dann werden die ungefähr 30% ihres Körpergewichts verloren haben, nur an Fett. Also die haben ungefähr 15 Tonnen an Fett, was sie da mitschleppen. Und das ist ihre Energie für den Trip. Also die können auf jeden Fall. Und der Trick ist, dass sie das so effizient machen wie möglich. Und wenn die natürlich, um wieder zurückzukommen, warum die aus dem Wasser springen, wenn die jetzt ganz viele Barnacles an ihrem Körper haben, dann verlangsamt die das. Also dann springen die aus dem Wasser und dann pure Energie von dem Aufprall im Wasser, dann fallen die alle ab und dann können die wieder ein bisschen effizienter entlang schwimmen. Aber die Population wird immer größer jedes Jahr. Als ich angefangen habe hier in Sydney vor ungefähr 10 Jahren, hatten wir ungefähr 10.000 Wale, die an Sydney vorbeigeschwommen sind. Und mittlerweile sind wir bei 30.000. Also innerhalb der letzten 10 Jahre haben sie sich verdreifacht. Und natürlich, wenn es zu viele Wale gibt, kann es dann natürlich sein, dass irgendwann dann das Futter ausgeht. Also jeder Wal ist ungefähr 1 Tonne Krill oder kleine Fische jeden Tag. Also 30.000 Tonnen an Krill, was da jeden Tag in der Antarktis gegessen wird. Und da sind sogar noch mehr Wale, weil die 30.000 sind nur an der Ostküste von Australien. Und es gibt wahrscheinlich nochmal 20.000, 30.000 Wale an der Westküste von Australien und ein paar, die an Neuseeland vorbeischwimmen. Also es gibt da bestimmt 50.000, 60.000 Buckelwale, die da unten sind und auch andere Spezien von Walen, Blauwale zum Beispiel und noch ein paar andere. Also da sind Hunderttausende von Tonnen Krill, die da jeden Tag gegessen werden. Und wenn natürlich die Anzahl der Wale zu viel wird, dann kann es sein, dass dann irgendwann das Essen einfach ausgeht. Und dann wird wahrscheinlich die Anzahl der Wale die es jedes Jahr mehr gibt, das wird dann wahrscheinlich weniger. Also so eine Selbstregulierung, dass im Moment scheint noch genug Essen da zu sein, dass die ungefähr jedes Jahr 10% ihre Population vermehren können. Aber wir nehmen an, dass es vielleicht nicht mehr so lange so passieren kann, weil es einfach dann zu viele gibt.
Ja. Sag mal, wir haben ja auch schon im Hafen von Sydney hier schon mehrfach so junge Walmütter gesehen, die also dann ihre Babys mitbringen. Wie lange passen die auf ihre Babys so auf?
Ungefähr nur ein Jahr. Also es kommt ein bisschen darauf an, welche Spezies von Wal man hat. Die Buckelwale zum Beispiel, die bleiben eigentlich nicht besonders lange zusammen. Also der männliche Wal, der Vater, sagen wir mal, der ist eigentlich sofort weg, nachdem sie sich gepaart haben. Also die haben jetzt keine besondere Familienstruktur. Mhm. Also das Kalb bleibt eigentlich nur so lange mit der Mutter, solange die Mutter es zulässt.
Ah ja.
Also solange die Mutter denkt, dass das Kalb jetzt groß und stark genug ist, dann sind die meistens auf sich alleine gestellt. Andere Wale zum Beispiel, Pottwale, die bleiben, soweit ich weiß, ihr Leben lang zusammen in ihren Familien. Delfine machen das so. Die Buckelwale bleiben überhaupt nicht zusammen. Mhm. Für länger als ein Jahr ungefähr.
Mhm. Ja. Es gibt bestimmt Tausende von Menschen, Hunderttausende Menschen auf der Welt, die dich um diesen Job beneiden. Ist es wirklich so ein Traumjob?
Schon, ja. Also ich mache es ja schon seit mehr als 10 Jahren. Ich glaube, das ist jetzt meine 12. Saison hier in Sydney. Und es macht schon Spaß. Also ich könnte mir was Schlimmeres vorstellen, als jeden Tag auf dem Meer rauszufahren und sich Wale anzugucken. Wie gesagt, ich habe in einer Werbeagentur davor gearbeitet, den ganzen Tag vorm Computer gehockt, bis um 3 Uhr nachts und dann am nächsten Tag um 8 wieder da zu sein für nicht besonders tolle Sachen. Mhm. Also ja, es macht schon Spaß.
Noch eine Frage. Gibst du auch Kommentare auf Deutsch während der Fahrt?
Jein. Manchmal haben wir, es kommt darauf an, wer so auf dem Boot ist. Also ich rede übers Mikrofon eigentlich nicht mehr so viel. Da haben wir jetzt jemand anderen, der das schon länger und besser macht als ich, ein Kanadier. Aber wenn jetzt natürlich ein Deutscher neben mir steht und ich weiß, dass er Deutscher ist, dann beantworte ich natürlich gerne irgendwelche Fragen und erkläre ein bisschen auf Deutsch. Ich weiß, wir hatten mal eine Gruppe an Bord, wo, keine Ahnung, wir 50 Leute vielleicht hatten und 40 davon waren Deutsche. Da habe ich mal 10 Minuten deutsche Commentary gemacht, was gar nicht so leicht ist, weil ich vor Neuseeland und Australien jetzt eigentlich nicht so interessiert war an Walen. Da bin ich relativ zufällig reingekommen. Ich war schon immer ein sehr visueller Mensch, also wie gesagt Werbeagentur, Sachen designen und habe immer hobbymäßig fotografiert. Also das liegt mir schon, sowas zu machen. Aber dann natürlich, als ich Whale-Watching angefangen habe, dann die ganzen Sachen muss man natürlich lernen. Das ganze Wissen, das ich jetzt habe über Wale, das habe ich davor natürlich nicht gehabt.
Ja.
Und auf keinen Fall auf Deutsch. Das habe ich dann alles auf Englisch gelernt. Und wenn man das dann versucht, auf Deutsch zu erklären, dann...
Das ist nicht so einfach.
Mhm. Zum Beispiel, wir sagen, wenn der Wal aus dem Wasser springt, dann coming down with a giant splash.
Mhm.
Da ein Platscher ist nicht so angebracht, wenn man irgendwie 45 Tonnen...
Das sieht immer aus wie so ein Bauchklatscher, muss ich sagen. Also die kommen ja nicht mit der Nase elegant zum Bauchklatscher.
Ja. Explosion, sagt. Da muss man dann immer ein bisschen ausholen und dann ein bisschen holprig das alles erklären.
Finde ich herrlich.
Wir fahren jeden Tag raus. Wir haben 4 Trips pro Tag von Darling Harbour und Circular Quay. Und bis Ende November sind auch sehr viele Wale da. Und es ist sehr spektakulär, wenn man die Wale hat. Was mir eigentlich am besten gefällt am Whale-Watching, natürlich, wenn die aus dem Wasser springen, ist immer spektakulär. Aber was mir eigentlich am besten gefällt, ist, wenn die Wale, manchmal sind die sehr neugierig und die kommen zum Boot rüber und schwimmen für 1 Stunde, 1,5 Stunden ums Boot rum und gucken dich an. Und wenn die dann neben dem Boot ausatmen, dann das hört sich sehr, ich kann es jetzt leider nicht nachmachen, aber es hört sich sehr spektakulär an. Und dann merkt man so richtig das Volumen von dem Tier, was da neben einem liegt. Also wir sind auf einem relativ großen Boot, 30 Meter ungefähr. Das Boot wird 60 Tonnen sein. Also der Wal ist die Hälfte vom Boot, die Länge, lang und wiegt genauso viel wie das Boot. Und wenn man die hört, wie die so richtig ausatmen neben dem Boot, ist schon sehr awe-inspiring.
Ready?
Yeah.
Here they are, both of them.
Oh. Jonas, ich bedanke mich für deinen Besuch im Studio, für deine Schilderung und viel Glück weiterhin mit dem Whale-Watching.
Dankeschön.
Auf der Suche nach einem guten Kinderbuch?
Wertvolle Tipps finden Sie im Podcast Abenteuer lesen. Jede Woche neu.